HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Die Geschichte einer Stadt liegt oft nur wenige Meter unter dem Straßenpflaster verborgen. So auch in Frankfurt. Als hier Ende der 80er Jahre am Börneplatz ein neues Verwaltungsgebäude gebaut werden sollte, entdeckte man gut erhaltene Fundamente von Häusern, die zur früheren Frankfurter Judengasse gehört hatten. Einige davon wurden in das Gebäude integriert und konnten besichtigt werden. Jetzt wird dieses Museum Judengasse als einer von zwei Standorten des Jüdischen Museums Frankfurt neu eröffnet. Mit einer neuen Ausstellung und einer neuen Chefin, Miriam Wenzel. 1972 in Frankfurt geboren, lebte Miriam Wenzel in Berlin, München und Tel Aviv und ist jetzt als Direktorin des Jüdischen Museums nach Frankfurt zurückgekehrt. Für HR Info das Interview habe ich Miriam Wenzel im neuen Museum Judengasse getroffen.
Miriam Wenzel, wir stehen vor einem Ihrer Lieblingsobjekte in der neuen Judengasse. Das ist ein Chanukka-Leuchter für das jüdische Lichterfest. Wie funktioniert der?
Chanukka ist ein Fest, an dem man sich erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels. Das wird 8 Tage lang gefeiert und jeden Tag wird ein neues Licht angezündet. In diesem Fall ist es ein Ölleuchter, also weil die Menorah im alten Tempel mit Öl gespeist wurde.
Also man kann da keine Kerzen oben reinstecken, sondern das sind wie kleine Öllämpchen, die da an den einzelnen Armen des Leuchters hängen.
Genau, das sind einzelne kleine Öllämpchen und das Öl brennt. In der Mitte haben sie den Schamasch, von dem ausgehend die anderen Leuchter angezündet werden. Jeden Tag eine mehr, alle 8 Tage. Das ist ein Fest, an dem man feiert, das ist sozusagen die Wiedereinweihung des Tempels als das Zentrum sozusagen jüdischen Lebens in der Antike. Und dementsprechend sind ja auch heroische Figuren, die sozusagen für den jüdischen Widerstand und dafür stehen, dass das jüdische Volk als solches weder vernichtet wurde, noch sich das Zentrum in Form des Tempels rauben ließ.
Neben den heroischen Figuren gibt es aber auch ganz putzige kleine Tierchen. Ich glaube, ich sehe da einen Hirsch und eins sieht aus wie ein Eichhörnchen.
Ja, das Besondere an diesem Leuchter ist, dass die Hauszeichen der Judengasse zu sehen sind. Die Judengasse, da hatten die Häuser Namen und diese Namen waren auch in Form von Zeichen über den Hauseingängen zu sehen. Und diese Zeichen finden Sie hier wieder. Und das hat auch damit zu tun, dass dieser Leuchter zur Hochzeit geschenkt wurde. Sie müssen auch wissen, dass die Familien häufig die Namen hatten der Häuser, in denen sie wohnen. Das heißt, als Hochzeitsgeschenk war das eben auch eine Erinnerung dran, welche Familien sich jetzt hier eigentlich in dieser Hochzeit vereinen.
Also da könnte eine Familie Hirsch zum Beispiel durchaus dabei gewesen sein.
Genau.
Jetzt ist das ein wahnsinnig kostbares, in Silber und Gold glänzendes Objekt. Und die Judengasse ist ja eigentlich ein Ort der Ausgrenzung, im 15. Jahrhundert eingerichtet als Zwangswohnbezirk für die Frankfurter Juden. Die mussten hierher ziehen. Erst ein paar hundert, irgendwann in drangvoller Enge, haben Tausende von Menschen hier gelebt. Da denke ich wirklich an Ausgrenzung, an Ghetto. Wie passt das zu so einem kostbaren Chanukka-Leuchter?
Das, was Sie jetzt erwähnen, ist die Art der Geschichtsschreibung, wie sie über lange Zeit tradiert wurde. Das Ghetto als der dunkle Ort, aus dem dann mit der Aufklärung und der jüdischen Emanzipation sich befreit wurde. Da sind auch Begriffe entstanden wie Ghetto-Mentalität und all solche Bilder. Wir wissen aufgrund neuester Forschungen, dass das nicht der Realität entspricht. Das Ghetto war also ein sehr, sehr vielseitiger Ort. Es war geschlossen abends und an christlichen Feiertagen und sonntags.
Also da waren die Juden eingesperrt in diesen Zeiten?
In diesen Zeiten waren sie eingesperrt, sie hatten aber auch selbst den Schlüssel für das Tor. Und es gab also Auflagen, wann ist der Bezirk geschlossen. Es ist aber so, dass es nicht eben dieser dunkle, dichte, arme, übersiedelte Bezirk war, wie wir uns das lange Zeit imaginiert haben, sondern im Gegenteil. Es gab in der Frankfurter Judengasse durchaus sehr wohlhabende Familien. Es gab eine prächtige Feier- und Festkultur, die sich in prächtigen Zeremonialobjekten äußert. Es gab diverse Formen der Zusammenarbeit mit der christlichen Bevölkerung der Stadt Frankfurt. die in die Judengasse auch gekommen ist, um dort Sachen zu kaufen, genauso wie Händler aus der Judengasse überall präsent waren im Stadtraum von Frankfurt. Also die Bilder, die wir uns gemacht haben, über lange Zeit hinweg aufgrund des Wortes Ghetto, müssen überholt werden.
Sie zeigen ein ganz anderes Bild von der Frankfurter Judengasse, als man das auch in Frankfurt früher so wahrgenommen hatte. Vielleicht gehen wir ein paar Schritte weiter. Wir kommen jetzt hier auf so eine Art gläserne Brücke, die führt über alte Fundamente von Häusern hinweg. Und das sind Kellergeschosse, auch Erdgeschossetagen, die ja beinahe verschütt gegangen wären. Man hat Ende der 80er Jahre hier am Frankfurter Börneplatz ein neues Verwaltungsgebäude für die Frankfurter Stadtwerke gebaut. Und dabei tauchten diese Fundamente auf. Sie erinnern, Mirjam Wenzel, hier im neu gestalteten Museum Judengasse daran, wie damals darum gekämpft wurde, diese Fundamente zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Das ist uns ganz wichtig. Es ist also ein Konflikt, der sogenannte Börneplatz-Konflikt von 1987. Und es war sozusagen die erste öffentliche Auseinandersetzung in der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung, wo es tatsächlich darum ging, was ist eigentlich die öffentliche Verantwortung im Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe. Der Plan der Stadt war damals sozusagen, diese Fundamente abzutragen und das Verwaltungsgebäude einfach zu bauen. Die Judengasse ist wirklich seinerzeit, also in der frühen Neuzeit, ein ganz großes Zentrum jüdischen Lebens in Europa gewesen, von europaweiter Bedeutung. Und dementsprechend einmalig sind diese Funde. Und wir können aus heutiger Sicht also sagen, wie gut, dass es diese Proteste gab und dass es diese Einigung gab, dass wir nach wie vor hier ein gewisses Areal, es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, sind nur 5 Häuser der Judengasse, die wir zeigen können, aber wie gut, dass wir sie zeigen können.
Okay, wir gehen mal weiter. Hier ist ein steinerner Torbogen. Wir sind beide groß und passen aber trotzdem so gerade durch.
Naja, die Häuser waren eng. Dabei sind wir jetzt in einem der größten, sind hier im steinernen Haus, da ist es noch sehr breit. In den ärmeren Häusern war es wirklich, das waren schmale Häuser. Also da hätten wir ständig den Kopf einziehen müssen, Sie und ich.
HR Info, das Interview mit Mirjam Wenzel, der neuen Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Wir sind jetzt im Untergeschoss quasi gelandet des neuen Museums Judengasse und hier blickt man immer noch auf jahrhundertealte Mauerreste, durch die wir eben gegangen sind. Wir sind aber umgeben von alten Büchern und von der Möglichkeit, Musik zu hören, die auch hier in der Judengasse entstanden sind. Wie wichtig sind für Sie als Museumsdirektorin solche authentischen Objekte und vor allem so ein authentischer, echter Ort, an dem wir uns hier befinden?
Das ist für mich ganz zentral für die Art, wie wir Geschichte erzählen. Wir erzählen Geschichte ja in Geschichten. Und das tun wir an den Orten, an denen diese Geschichten stattgefunden haben. Dass wir das an diesem Ort tun können, ist ein großes Glück, weil der Ort eine ganz starke Atmosphäre hat. Und jetzt mit der Neuinszenierung von Objekten an den Orten, an denen sie einst gefertigt oder genutzt wurden, werden sie sozusagen ganz schnell zu sprechenden Objekten, ansprechenden Orten. Für die Besucher, selbst wenn sie gar keine Ahnung haben von jüdischer Geschichte und Kultur, sehr schnell erfahrbar und zugänglich.
Sie kommen aber ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Sie haben nämlich im Jüdischen Museum in Berlin lange Jahre die Medienabteilung geleitet und sich da um den Online-Auftritt und um sozusagen das Museum im virtuellen Raum gekümmert, um Social Media, um Vernetzung in sozialen Netzwerken. Ist das was ganz anderes? Wie geht das zusammen? Braucht man nicht eigentlich im Museum immer diese unmittelbare Erfahrung des Objekts oder welchen Sinn hat ein Museum im Internet?
Also die Kernaufgabe von Museen besteht in der materialen Kultur, diese zu inszenieren, in Ausstellungen zugänglich zu machen. Und Teil der Inszenierung ist für mich die digitale Welt. Mhm. Das heißt, das, was ich in den letzten Jahren im Jüdischen Museum in Berlin gemacht hatte, hatte auch immer sehr viel damit zu tun, was vor Ort zu sehen war. Es sollte eigentlich die Neugierde wecken auf das originale Objekt vor Ort. Und das ist auch die Erfahrung, die wir machen in Museen. Je mehr wir online präsent sind und online verschiedene Formate spielen, es uns gelingt, mit den Besuchern schon online zu kommunizieren, sie einzubeziehen in unsere Themen, desto größer wird der Wunsch und die Neugierde, dann das zu sehen, was wir vor Ort zu zeigen und zu erzählen haben. Es ist zunehmend üblich, und das ist auch etwas, was wir hier machen werden, Audioführungen, Ausstellungen auch als App anzubieten, als eine Art des sich Anschauens von Objekten, was man dann auch eben einfach tun kann, wenn man nicht vor Ort ist. Ich denke, uns muss einfach klar sein, wir sind in einer Zeit, in der es nicht mehr rein das materielle Objekt und die Person gibt, sondern es gibt ein Dazwischen. Und das Dazwischen ist Kommunikation, Vermittlung oder das Internet, wenn Sie so wollen.
Jetzt ist ja die Internetkommunikation gerade in den sozialen Netzwerken häufig auch durch sehr viel Hass geprägt. Ist das nicht ein Problem für ein jüdisches Museum, sich online zu präsentieren, auch in sozialen Netzwerken präsent zu sein, was antisemitische Reaktionen angeht?
Das ist die übliche Angst, dass man sehr stark mit antisemitischen Vorurteilen, Ressentiments konfrontiert wird. Meine Erfahrung ist es nicht. Meine Erfahrung ist, dass man es eigentlich relativ genau weiß, wann es passieren wird.
Wann?
Das ist bei Themen, die kontrovers sind. Kontroverse gesellschaftliche Themen, die eben auch jüdische Themen sind. Zum Beispiel das Thema Beschneidung.
Da gab es eine Ausstellung in Berlin unter dem Titel Haut ab. Da war sozusagen dem doppeldeutigen Titel schon was angelegt, genau, was auch Kontroverse ausdrückt.
Genau, und es war sozusagen Anliegen der Ausstellung in Berlin zu vermitteln, dass es beschneidende und nicht beschneidende Kulturen gibt, dass die europäische Kultur seit den Griechen eine klassische, nicht beschneidende Kultur ist. In den USA sieht das ganz anders aus, und dass es aus der jüdischen Perspektive eben Teil der Tradition ist und auch Voraussetzungen eigentlich für jüdische Identität. Und das war sozusagen eine prononcierte Stellungnahme in einer kontroversen Debatte, und dementsprechend haben wir natürlich auch entsprechende Zusendungen, Antworten per Social Media bekommen. Und ich finde das aber richtig, dass wir die bekommen haben, und wir müssen sie dann beantworten an den Stellen, wo es auch noch um Dialog geht. Da muss man eben unterscheiden. Es gibt Stellungnahmen, denen werden wir als ein jüdisches Museum nie eine Plattform geben, und auf die werden wir auch nicht reagieren. Es gibt Stellungnahmen, die sind thematisch, sachlich so, und dort ist es Teil unserer Aufgabe, die aufzugreifen.
Wenn wir uns nochmal erinnern, das war vor ein paar Jahren, als es ein Gerichtsurteil gab, in dem Beschneidung von kleinen Jungen als Körperverletzung gewertet worden ist, und von da entspann sich eine über Monate recht lebhafte Debatte, die ja nicht nur die Juden betroffen hat, sondern auch die Muslime, bei denen das auch Teil der religiösen Praxis ist. Hat es bei diesem Thema Verbindungen zwischen Juden und Muslimen gegeben, die sich sozusagen beide für ihre religiöse Tradition stark gemacht haben gegenüber der Mehrheitsgesellschaft?
Ja, das hat es sehr stark gegeben. Und ich denke, das ist auch etwas thematisch, was jetzt in der Zeit ist. Wir leben in einer Zeit, in der sich Deutschland insgesamt in eine Einwanderungsgesellschaft verwandelt, in der wir einen muslimischen Bevölkerungsanteil haben, der bedeutend höher ist als der jüdische Bevölkerungsanteil. Und es ist an der Zeit, Themen zu thematisieren, die Moslems und Juden miteinander teilen.
Miriam Wenzel, ich würde gern noch mal ein bisschen auf Ihre Situation als neue Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt gucken. Sie eröffnen jetzt an diesem Sonntag das neue Museum Judengasse, aber das eigentliche Haupthaus des Jüdischen Museums, das alte Rothschild-Palais, wird gerade komplett umgebaut, bekommt einen Erweiterungsbau. Sie planen für die Zwischenzeit auch Museumsaktivitäten an ungewohnten Orten.
Ich verstehe das Jüdische Museum gerade als ein nomadisches Museum oder ein Museum auf Wanderschaft. Ein Beispiel ist das Pop-up-Museum, was ich initiiert habe.
Da gibt es Pop-up-Restaurants oder Pop-up-Läden, die irgendwo plötzlich entstehen, nach ein paar Wochen wieder zu sind?
Genau, das haben wir jetzt übertragen auf unsere Existenz als Museum auf Wanderschaft und werden also im Frankfurter Stadtraum präsent sein, im Spätsommer, frühen Herbst, und werden dort das neue Museum vorstellen, werden auch über Sammlungen sprechen, über unsere eigene Sammlung, aber auch über die Sammlung, die wir gerne aufbauen möchten, in Zusammenarbeit oder Partizipation mit unseren Besuchern. Da wird es um die Frage gehen, was ist dir heilig? Und wir werden Veranstaltungen dort durchführen, rund um das Thema Essen und Musik. Essen insofern, weil, und das wird auch das Ende dieser Zeit sein, an dem jüdischen Laubhüttenfest, Sukkot, isst und trinkt man gemeinsam in einer Sukkah. Also, und eine Sukkah ist eben auch eine temporäre Architektur, die erinnert an die Zeit der Wüstenwanderung. Also auch das eine nomadische Zeit in der jüdischen Tradition.
Miriam Wenzel, neue Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt in HR Info, das Interview. Wir sitzen immer noch im neu gestalteten Museum Judengasse am Börneplatz. Wir haben schon erwähnt, Sie waren lange Jahre im Jüdischen Museum in Berlin tätig, sind jetzt seit ein paar Monaten wieder in Ihrer Geburtsstadt Frankfurt. Ich würde gerne, weil es ja so eine Rivalität gibt zwischen Berlin und Frankfurt, eigentlich zwei völlig ungleichen Städten, mit Ihnen ein ganz kurzes Spiel machen zur Frage, was geht eigentlich in Berlin besser und was geht in Frankfurt besser? Und wenn Sie das mit der Erfahrung aus beiden Städten vielleicht jeweils kurz beantworten können, was geht besser in Berlin oder Frankfurt? Lecker koscher essen gehen.
Da ist das Angebot in Berlin durchaus reichhaltlicher als in Frankfurt, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz habe ich hier, aber das wäre eher die Koscher-Light-Variante, schon sehr lecker gegessen.
Aber es gibt eine sehr reiche jüdische Szene, die sich in Restaurants und Cafés in Berlin, glaube ich, viel deutlicher äußert als in Frankfurt, oder?
Ja, das Angebot ist wirklich sehr viel vielfältiger, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass alles dort koscher ist, sondern sozusagen eher koscher light. Also koscher light ist eben die Variante von koscher, wo nicht der Rabbiner kommt und überprüft, ob man genau die Gesetze einhält, sondern man interpretiert die Gesetze ein bisschen so, wie man möchte.
Was geht besser in Frankfurt oder in Berlin? Einen ganzen Tag durch Museen laufen und dabei lauter tolle Sachen entdecken.
Das geht besser in Frankfurt.
Warum?
Weil die Museen hier näher beieinander sind, weil sie mehr miteinander zu tun haben, weil sie viel stärker kooperieren und nicht wie in Berlin solche Universen, für sich alleinstehende Universen sind.
Berlin oder Frankfurt, wo kann man besser Konflikte in der Gesellschaft hautnah miterleben, wenn man das denn will?
Interessant. Die Frage ist, welche Art von Konflikten? In Berlin bekommt man soziale Konflikte sehr unmittelbar mit, da muss man nur U-Bahn fahren. Da hat man eine sehr unmittelbare Konfliktsituation. In Frankfurt, finde ich, ist traditionell für mich eine sehr politische Stadt, in der eigentlich um Positionen gerungen wird, politisch gerungen wird. Berlin ist im Vergleich dazu sehr viel unpolitischer.
Und die letzte Frage im Berlin-Frankfurt-Vergleich, wo kann man Menschen verschiedener Religionen besser zusammenbringen?
Auch das in Frankfurt. Das hat mit der Größe zu tun. In Frankfurt ist es alles sehr viel unmittelbarer und benachbarter.
Miriam Wenzel, Sie haben wir ja schon erwähnt, im Jüdischen Museum Berlin lange Jahre gearbeitet, leiten jetzt das Jüdische Museum in Frankfurt. Sie sind aber selbst keine Jüdin. Wie ist Ihr Bezug zum Judentum, zur jüdischen Kultur? Wie ist das entstanden?
Also, ich komme aus einer Familie, in der es in allen Generationen Juden gegeben hat. Das heißt, das ist für mich immer schon nah gewesen. Ich bin unmittelbar nach dem Abitur nach Israel gegangen, in den Kibbutz, habe dann Hebräisch gelernt, habe dann wieder in Tel Aviv gelebt, mich sehr intensiv mit Israel und der israelischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Darüber eigentlich ist dann nochmal das Interesse verstärkt entstanden an deutsch-jüdischer Kulturgeschichte. Aber es kam biografisch eben in Teilen aus meiner Familie, auch eben maßgeblich dann durch das, was ich eben unmittelbar nach der Schule gemacht habe.
War das auch eine Art Suche nach versteckten Wurzeln, von denen Sie wussten oder von denen Sie ahnten, dass es sie gibt?
Ich denke, wenn man mit dem Themenfeld deutsch-jüdischer Kulturgeschichte zu tun hat, hat man immer auch mit Fragen von, die einen nennen es Identität, die anderen nennen es Subjektivität. Es hat immer viel mit Fragen zu tun, mit dem Verhältnis von Ich und Welt und Ich und dem anderen im Ich, der eigenen Familie, ich und der eigenen Familie in den Generationen, die Tradition, die es in meiner Familie gibt oder eben nicht mehr gibt, wie das bei mir der Fall war. Wie verhält sich das im Verhältnis zu der Umgebung, zu der Tradition meiner Freunde? Ich glaube, das sind die Fragen, mit denen wir hier umgehen im Museum. Und das sind deswegen auch die Fragen, die sich, denke ich, viele der Kolleginnen und Kollegen stellen.
Welche Rolle spielt das, was man selbst für einen Hintergrund hat, wenn man in einem jüdischen Museum arbeitet? Also ist ja schon ein Unterschied, ob man, sagen wir mal, einen sehr engen Bezug zur jüdischen religiösen Tradition hat oder ob man aus einer deutschen Familie kommt, die möglicherweise auch durch Erinnerungen an den Nationalsozialismus belastet ist, die eher mit Täterschaft und verdrängter Täterschaft zu tun haben. Wie wirkt sich das aus, wenn man in einem jüdischen Museum mit Juden und Nichtjuden zusammenarbeitet an diesen Themen?
Also zunächst mal muss man sagen, dass es natürlich eine Situation ist, die in Deutschland singulär ist. In jüdischen Museen in Deutschland arbeiten maßgeblich Nichtjuden. Das ist natürlich, wenn man nach Frankreich geht oder nach Südeuropa, ganz anders oder in den USA auch. Warum dem so ist, liegt auf der Hand. Jüdische Museen in Deutschland wurden maßgeblich als Erinnerungseinrichtungen gegründet an eine Kultur, die ausgehend von Deutschland systematisch vernichtet wurde. Und dementsprechend sahen sich vor allen Dingen auch Nichtjuden aufgefordert, da Verantwortung zu übernehmen. Wir haben heute eine andere Situation. Wir haben also ein Wiederentstehen jüdischen Lebens in einer Vielfalt und Pluralität in Deutschland, wie das in den 80er Jahren, als dieses Museum entwickelt wurde, nicht der Fall war. Wir haben verschiedene Strömungen. Wir haben deshalb auch von Seiten der nichtjüdischen Besucher natürlich ein Interesse daran, unmittelbarer in Kontakt zu kommen mit jüdischer Kultur. Und dem müssen wir nachkommen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass jüdische Museen auch einen lebendigen Zugang haben zu jüdischer Kultur. Das heißt, dass jüdische Kolleginnen und Kollegen auch vermitteln, was das ist, was ihre Tradition ausmacht.
Es gibt ja Berührungsängste gegenüber jüdischen Museen, die vielleicht auch damit zu tun haben, dass sie in diesem Kontext von Erinnerung an dunkle Nazi-Vergangenheit auch mit gegründet wurden oder dass das immer eine Rolle gespielt hat. Aber es gibt auch einfach Barrieren, die schon damit zu tun haben, dass es meistens Eingangskontrollen gibt, weil natürlich jüdische Museen mehr als andere bedroht sind, auch von Gewalt, von möglichen Terroranschlägen. Wie wollen Sie das, wenn Sie das Ziel haben, lebendige jüdische Kultur zu vermitteln, überwinden, diese Berührungsängste, diese Schwellen, die man möglicherweise empfindet, wenn man sich so einem als jüdisch etikettierten Ort nähert?
Für mich ist es interessant, Sie sind nicht der Erste, der mich diese Frage stellt, seit ich hier in Frankfurt bin. Ich bin dieser Frage in Berlin nie begegnet. Mhm. Natürlich haben wir mit der Situation zu tun, dass wir unter speziellen Sicherheitsauflagen stehen. Das entscheiden noch nicht mal wir selbst. Ich finde aber diese Arten von Schwellen oder Berührungsängsten, das kommt für mich aus einer anderen Zeit. Mhm. Für mich leben wir in einer Zeit, in der es eben eine Pluralität an jüdischen Stimmen gibt, in dem es im Übrigen auch eine Pluralität an Stimmen gibt, die nicht halachisch-jüdisch sind oder die...
Was heißt das, halachisch?
Nach dem jüdischen Religionsgesetz ist man jüdisch, wenn man eine jüdische Mutter hat. Mhm. Wir haben durch die Einwanderung russischsprachiger Juden eine Vielzahl an Juden/Nichtjuden in Deutschland, die auch nicht unbedingt Mitglied der Gemeinden sind, die nicht unbedingt diesen eindeutigen Familiennachweis für sich so führen können, die sich aber trotzdem interessieren für die Tradition, die in ihrer Familie mal existiert hat. Es gibt also eine ganz andere Form von, würde ich sagen, Hybridisierung der jüdischen Kultur.
Und offenbar gleichzeitig, so wie Sie es beschreiben, ist die Gesellschaft, was jüdisches Leben im Alltag angeht, weiter als die jüdischen Museen es sind? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, das jüdische Museum ist eine Plattform für diese Entwicklungen. Und unsere Aufgabe ist es, in Form von Musikveranstaltungen, Literaturveranstaltungen, diese Form von Öffnung und Vielfalt und Lebendigkeit, die stattfindet in der Gegenwart, die zu zeigen und zugänglich zu machen, das ist unsere neue Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es natürlich auch zu zeigen, was war die Tradition vor, wenn Sie jetzt hier schauen, 600 Jahren knapp. Aber unsere Aufgabe ist es auch, diese Tradition von heute aus zugänglich zu machen. Und damit sind wir wieder eben in einem Territorium, wo die Dinge nicht einfach so eindeutig sind und getrennt, wie Sie das vielleicht meinen.
Mirjam Wenzel, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war HR Info, das Interview mit Mirjam Wenzel, der neuen Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. An diesem Sonntag wird ein wichtiger Standort des Museums schon neu eröffnet, das Museum Judengasse. Mehr Informationen dazu und den Podcast der Sendung zum Nachhören finden Sie bei uns im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.